Die heutigen KISS-Systeme sind alle vor ungefähr 20, 30 Jahren entwickelt worden. Und dadurch, dass diese Systeme als Abrechnungssysteme konzipiert sind, ist die Fähigkeit, die tatsächliche Behandlungsdokumentation oder Behandlung selbst zu digitalisieren, sehr begrenzt.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns. Was hast du denn für diese Folge mitgebracht?
Oh, ich habe was total Cooles Neues, und zwar die New Kids on the Block. Wow. Und wir sprechen über KISS, aber nicht, was du jetzt denkst, mit SS, sondern mit KIS.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja eigentlich gleich zwei Bandnamen zu Beginn unseres eHealth Pioneers Podcasts. Okay, klär's auf. Wie erklärt sich New Kids on the Block und KISS in unserem Kontext?
Ja, wir haben uns mal angeschaut, was sich da gerade so tut auf dem ja eigentlich sehr klar umrissenen Markt der Krankenhausmanagementsysteme, der KISS-Systeme, und haben tatsächlich den Christian Albrecht eingeladen, Co-Founder und CEO von Abelios, uns mal zu erzählen, was eigentlich deren KISS-System so neu und attraktiv macht. Attraktiv insbesondere, weil die ja gerade 30 Millionen Euro Funding bekommen haben, also gerade Anfang des Jahres 2025. Und ich wollte ihn einfach mal fragen, was denn jetzt anders ist und was sie auch neu gedacht haben. Und deswegen auch der Titel dieses Podcasts, New Kids on the Block.
Wirklich auch spannend. Ich nehme auch den KISS-Markt als sehr verkrustet, als sehr etablierten Markt wahr.
Ja, ist auch so ein ganz klassisches System natürlich, was so einen Locked-In-Effekt hat. Also solange es funktioniert, fässt das kein Krankenhaus an. Das ist natürlich auch lange Zeit sehr lukrativ für die ganzen Anbieter gewesen, weil ich glaube, was sagt er da in dem Podcast, dass die teilweise 20 bis 30 Jahre alt sind, die Systeme, die verwendet werden?
Ja, und das finde ich wirklich faszinierend, wenn man sich überlegt, was sich selber bei den eigenen Bezahloptionen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geändert hat, von der EC-Karte, Kreditkarte, jetzt sind so Contactless Payment, Apple Pay und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann überlegt, dass im Krankenhaussegment 20 oder 30 Jahre lang ein gleiches Abrechnungssystem herrscht, irgendwie klingt das falsch für mich.
Absolut. Aber ich glaube, bevor wir das jetzt irgendwie so schlecht machen, die Systeme, die ja jetzt sehr etabliert auch sind, ist ja tatsächlich die Frage, ist es gut und möglich, ein so etabliertes System auch auf den modernsten Stand der Digitaltechnik zu bringen? Geht das überhaupt? Und ich glaube, das wird in dem Podcast ganz gut klar, dass manchmal auch einfach gut ist, wenn man auf der grünen Wiese eine Technologie oder eine Software ganz neu mal denken kann und einfach auch neu anfangen kann. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil bei Abelios Medical, dass die wirklich auf der grünen Wiese angefangen haben, und die wollen ja so eine Art Clinical App Store werden.
Finde ich einen spannenden Ansatz, und wenn man sich überlegt, und das verrät Christian ja auch, dass es schon 70 Krankenhäuser gibt, die mit Abelios arbeiten und einen anderen Weg gehen, ist das, da finde ich ehrlich gesagt schon eine ganz schöne Zahl, dass man 70 Häuser überzeugen konnte, anders zu denken und auch den Schritt gewagt haben, eine neue IT zu installieren.
Und was uns natürlich hier in diesem Podcast auch immer total begeistert, sind ja auch tatsächlich Dinge, die schon in der Anwendung sind. Und das spricht ja offensichtlich dafür, dass es da auch einen Bedarf gibt. Und wir verraten das jetzt nicht, aber Christian wird uns auch auf jeden Fall erzählen, wie viel Effizienzsteigerung durch das KISS-System von Abelios Medical auch erreicht werden kann bei Kliniken. Und ich würde sagen, alle, die in Kliniken arbeiten, diese Art von IT-Entscheidungen treffen müssen oder auch solche Menschen beeinflussen können, sollen jetzt mal reinhören, was es Neues auf dem KISS-Markt gibt. Ganz herzlich willkommen, Christian Albrecht.
Hi Andrea, freue mich sehr, hier zu sein.
Christian, wir fangen unseren Podcast ja ganz gerne immer mit einem kleinen Quiz an. Ich hoffe, du hast Lust auf ein bisschen Quizraten.
Absolut.
Super. Ich würde dir gerne eine Frage stellen und du darfst dann versuchen, die Antwort zu geben. Wie groß ist das Vertrauen der Menschen in den Einsatz von KI in der Medizin?
In Prozent oder? Mhm.
Ja.
5%?
Ja, ein bisschen mehr ist es schon. Ich sag die gegensätzliche Seite. 2/3 der Erwachsenen glauben nicht an eine verantwortungsvolle Nutzung von KI im Gesundheitswesen.
Ja, krass. Die Herausforderung war mir bewusst. Dann habe ich es überschätzt, den
Skeptis. Ja, da müssen wir noch total viel machen in Sachen Aufklärung und die Menschen da draußen einfach mitnehmen, weil alle, die im Gesundheitssystem arbeiten, sind ja auch mal Patienten und umgekehrt. Insofern ist das, glaube ich, eine Frage der Zeit und der Aufklärung. Deswegen sind wir ja jetzt unter anderem auch hier. Du bist ja der Manager in eurem Gründerteam bei Avelios. Wie bist du denn in den E-Health-Zirkus gekommen?
Genau, also ich habe in meinem Leben erste Anknüpfungspunkte gesammelt. Ich habe zum Beispiel nach dem Studium in der Beratung gearbeitet und habe da unter anderem auch Projekte im Healthcare-Bereich gemacht.
Ah, okay, verstehe.
Hatte dann aber eine längere Abwesenheit, das gebe ich ehrlich zu. Kenne den Nico Jakob, einen der anderen beiden Co-Founder, aber schon lange und sehr gut. Und als er mit dem Sebastian Krammer zusammen ursprünglich an dem KI-Forschungsprojekt gearbeitet haben, hat er mich dazu geholt und so ist dann meine...
Du solltest das mit den Zahlen machen?
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen eine Reduzierung von dem, was am Ende wirklich auf meinem Schreibtisch landet, aber fair enough, ja, kann man so sagen.
Naja, also ihr habt auf jeden Fall ja ein ganz schönes Trio zusammengestellt aus einem IT-Menschen, einem Medizin-Menschen und einem Manager und ich glaube, das ist ja auch so einhellig der Erfolgsfaktor für Startups und Unternehmen im Digital Health-Bereich. Also ich will deine Rolle da auch überhaupt nicht schmälern, ohne dich wird's gar nicht funktionieren.
Weiß ich nicht. Ich will mich da jetzt auch nicht wichtiger machen, als ich bin. Aber ich glaube, in der Tat, Spaß beiseite, wir ergänzen uns da super. Auf dem Papier, zum Glück auch in der Realität.
Mhm, sehr schön. Zu Beginn mal ganz direkt gefragt, ihr nennt es ja auch KISS 2.0. Mhm. Warum braucht man ein KISS 2.0 und was genau macht Avelios zum KISS der Zukunft?
Puh, wie lange haben wir Zeit? Ich würde es auf 3 Punkte eindampfen. Die heutigen KISS-Systeme sind alle vor ungefähr 20, 30 Jahren entwickelt worden, primär als Abrechnungssysteme. Damals wurden nur erstmal Abrechnungssysteme gebraucht und die Behandlungsdokumentation selbst war sehr, ja, spärlich besät. Und dadurch, dass diese Systeme als Abrechnungssysteme konzipiert sind, ist die Fähigkeit, die tatsächliche Behandlungsdokumentation oder Behandlung selbst zu digitalisieren, sehr begrenzt.
Ah, verstehe. Also vielleicht auch nochmal für alle Leute, die jetzt sich nicht so ganz doll mit diesen KISS-Systemen auskennen. Im Prinzip ist das ja alles das, was die IT-Infrastruktur in einem Krankenhaus ausmacht, um möglichst alle Datenpunkte, die ein Patient auch erzeugt, abzudecken und zu dokumentieren und zu synchronisieren.
Genau. Genau, ich würde es ganz vereinfacht gesagt in 2 Teile teilen. Die Dokumentation der Behandlung selbst in Software und das zweite ist dann das Administrative darum, primär die Abrechnung.
Gegenüber den Krankenkassen.
Richtig, genau.
Du hattest noch 2 weitere Punkte.
Genau, der 2. Punkt ist, dass diese Systeme, again, vor 20, 30 Jahren entwickelt wurden und man dort Software in der Regel monolithisch gebaut hat und nicht als modulare Plattform. Und wenn man ein System monolithisch entwickelt, dann ist es sehr schwer, daran Änderungen vorzunehmen, weil wenn man auf gut Deutsch vorne links was ändert, dann klemmt hinten rechts was, weil alles eine Kette ist. Und das macht einfach die Veränderbarkeit und die Weiterentwicklungsfähigkeit der Systeme sehr begrenzt. Und der 2. Nachteil, den das hat, ist, dass Schnittstellen sehr schwierig bis unmöglich umzusetzen sind, weil diese Architektur einfach auch sehr weniger flexibel ist, wie sie mit anderen Systemen interagieren kann.
Haben ja tatsächlich auch in nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in anderen Industrien Softwareanbieter sehr, sehr lange von profitiert. Ne?
Richtig, ja.
Dass man den Wechsel einfach auch eigentlich nicht anfassen möchte. Aber da kommen wir nachher nochmal zu.
Genau, und das 3. und letzte Thema sind die Daten. Ist ja auch dann wieder so ein bisschen die Brücke zurück zu der ursprünglichen Quizfrage und KI. Warum ist KI in der Medizin heute nicht nur skeptisch betrachtet von den PatientInnen, sondern so schwer umzusetzen? Der Grund dafür ist, dass diese Systeme Daten fast ausschließlich unstrukturiert erfassen und dann wirklich in dem Freitextfeld wird einfach irgendwas eingetragen und dann wird das in einem PDF auf einem Archivserver gespeichert und damit sind die Daten de facto quasi nutzlos und man kann selbst mit den modernsten Techniken da nur so viel rausholen am Ende des Tages.
Ja, ja. Also ich glaube, das können wir ja inzwischen auch alle verstehen, wenn wir jetzt auch mal so selber KI nutzen, wenn die Daten nicht lesbar sind oder auch sortierbar, weil sie gleiche Formate haben oder mit gleichen Wörtern gearbeitet wird oder mit gleichen Metriken, dass man sie dann einfach nicht in der Masse zusammenführen und auswerten kann.
Richtig, genau. Und das sind dann auch genau die 3 Dinge, die wir angegangen sind, um sie grundlegend anders zu machen.
Okay, das heißt, ihr habt richtig so auf der grünen Wiese angefangen, neues KISS zu bauen.
Total. Wir haben uns am Anfang echt Zeit genommen. Ursprünglich haben ja Nico und Sebastian an einem wirklich führenden KI-Forschungsprojekt gearbeitet, wurde mit mehreren Millionen gefördert, aber haben dabei eben diese Herausforderung festgestellt.
Ich glaube, da ging es um Hautscreening, oder?
Genau, es ging darum, einen Algorithmus zu entwickeln, der automatisiert anhand von dermatologischen Bildern Diagnosen erstellt. Aber selbst bei bildgebenden Disziplinen, wo man mit den Bildern de facto ja erstmal schon mal eine bessere Basis hat, ist es sehr, sehr herausfordernd, weil die Informationen darum auch sehr unstrukturiert vorliegen.
Das habe ich auch in der Radiologie in einem anderen Podcast gelernt. Genau. Es war auch sehr lustig, dass teilweise die KI auch die weißen Kreideanmerkungen auf dem Röntgenbild auch als was bewertet hat.
Ja, also genau. Ein
Informationspunkt, was natürlich wirklich irgendwie dann schlecht ist für die Datenqualität.
Genau, und das nochmal explizit gesagt, das sind die Positivbeispiele, also die bildgebenden Disziplinen. Der Rest ist leider noch spärlicher. Und dann haben wir uns den Markt sehr lange angeschaut und dann, wie du richtig gesagt hast, haben wir uns aus tiefer Überzeugung dazu entschieden, nicht um die bestehenden Systeme herumzubasteln, sage ich jetzt mal, sondern das von Grund auf nochmal neu zu denken, in der Überzeugung, dass man nur so wirklich die grundlegenden Herausforderungen in der Digitalisierung wirklich lösen kann. Und das haben wir gemacht, die letzten 4,5 Jahre.
Ist ja auch ein smarter Move. Wir wissen das ja auch aus anderen Industrien, dass manchmal einfach dieser zweite Angang für die Entwicklung einer Software oder einer Technologie, ohne dass man zum Beispiel, ja beim Banking war das auch, ne, vom Desktop-Banking aufs Mobile-Banking ist uns total schwer gefallen. Und wenn man gleich beim Mobile-Banking anfängt, wie in anderen Industrien, dann geht gleich viel mehr, weil man einfach diesen Ballast nicht mitschleppt.
Total. Und wir haben natürlich auch maximal die Gnade der späten Geburt und können auf moderneren Technologien aufsetzen.
Second Mover, sag ich immer, sind im Technologiebereich gar nicht mal so schlecht.
Richtig, ja, völlig richtig.
Man darf
richtig.
Nicht zu früh sein. Ich habe natürlich reichlich auf eurer Website und den ganzen Informationen rumgesurft, die ich so über euch finden konnte. Ihr benutzt ja wirklich tolle Wörter. Ihr sprecht zum Beispiel von einer Workflow-App. Engine. Das klingt ja total fancy. Ist das das, was du gerade auch erklärt hast, oder geht das nochmal stark in Richtung Effizienz?
Das geht schon stärker in Richtung Effizienz. Ganz kurz erklärt, die Workflow Engine ist letztendlich ein Service, der erstmal zuhört all den Events oder Dingen, die in der Software passieren. Und dann kann man regelbasiert sagen, wenn die folgenden Faktoren gleichzeitig oder in einer zeitlichen Reihenfolge passieren, dann möchte ich Workflow ABC triggern. Das heißt, wenn folgende Dinge innerhalb von einer Anamnese und einer körperlichen Untersuchung bei einer Patientin zum Beispiel festgestellt werden, weiß ich automatisiert, okay, für diese Patientin frage ich einen Laborauftrag an, eine Blutkultur, der schickt, mache ich einen MRT-Termin oder
anderes.
Du kennst
dich aber schon ganz gut aus in diesem medizinischen Bereich inzwischen.
Ja, wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben.
Also sind das so eine Art Patient-Journeys,
genau.
Wo man merkt, okay, das ist irgendwie immer der gleiche Workflow oder die und die Diagnose führt immer zu den und den Diagnostikgeschichten oder umgekehrt,
ja,
dass
genau,
man da nach Mustern sucht, ne?
Diagnostizierung ist das Endstadium, das ist dann wirklich Entscheidungsunterstützung und dann auch Medizinprodukte relevant. Man kann aber auch viel simpler einfach dann eher Basic-Dinge automatisieren, wie ich frage einen OP-Termin an oder ich buche ihn direkt oder andere Dinge, die im Alltag einfach extrem viel Zeit fressen und man ja erstmal gar nicht immer automatisiert eine Mitteilung bekommt, das sollte getan werden, basierend auf dem, was bisher passiert ist. Und dadurch nimmt das einfach viel von dieser Ineffizienz raus.
Ich stelle mir gerade so vor, wenn das funktioniert, dass man ja dann so schon so ein fast automatisches Krankenhaus hätte.
Das ist die Endausbaustufe davon, ja.
Erst werde ich in der Anamnesebox gesteckt, dann werde ich auf Schienen irgendwie irgendwo hingerollert in einer Art Robotersystem und die Diagnostik wird gemacht und irgendwann
Komme
ich dann vielleicht zum Arzt oder so.
Ja, unser Ziel ist das nicht ganz. Unser primäres Ziel ist erstmal dem medizinischen Personal 100% ihrer Zeit freizuschaufeln, dass sie wirklich auch Patienten und Patientinnen behandeln können. Weil heute verbringen sie erschreckend viel dieser Zeit mit administrativen Themen links und rechts davon.
Absolut. Also ich glaube, wir befinden uns auch gerade in einer Zeit, wo wir so einen richtigen Breaking Point haben müssen, ne? Also die Administration und Bürokratie ist einfach so exorbitant gestiegen und wir sind einfach mit den Systemen noch nicht so weit, dass sie wirklich schon ausgetauscht worden sind. Aber da seid ihr ja auch am Start.
Absolut.
Wie schafft ihr es, dass euer System Ärztinnen und Pflegekräften wirklich die Entlastung bringt und nicht nur neue digitale Bürokratie schafft?
Einen wichtigen Punkt habe ich genannt, dass wir unser System am Behandlungsprozess ausrichten und eben nicht am Abrechnungsprozess. Und
das heißt, es verbessert sich auch immer selbst, so wie Slack zum Beispiel. Das ist ja auch so ein,
ja, genau.
Ich weiß nicht, ob du das kennst, Chat-Tool für interne Kommunikation.
Ja,
das macht ja dann auch immer so Vorschläge, was wichtig sein könnte.
Ja, genau. Als lernendes System kann man es wahrscheinlich bezeichnen. Aber allein diese Grundausrichtung, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, man startet bei uns eine ambulante Behandlung und dann sieht man oben die 6-7 Schritte in der ambulanten Behandlung und kann sich da super einfach durchnavigieren und muss nicht in dem System an, ja, wahrscheinlich im Zweifel 50 Stellen rumklicken, um an die richtige Stelle zu kommen. Und so wollen wir einfach sehr viel Hilfestellung geben Und ein Grund, warum wir glauben oder auch zum Glück jetzt das Feedback bekommen, dass uns das ganz gut gelingt, ist, dass wir auch intern ein recht großes Medizinteam haben aus Ärztinnen und Pflegekräften, die wirklich selbst auch intern bei uns inhaltlich definieren, was die Software tun können sollte.
Also pflichtenheftmäßig.
Ja, ein bisschen agiler sind wir als Pflichten- und Lastenheft. aber genau, von der Grundlogik richtig.
Du hast jetzt gerade gesagt, was der Patient erlebt, wenn er durch den Prozess läuft. Aber es fängt ja auch schon früher an bei euch. Es gibt ja auch ein Patientenportal, was auch schon das Einladungsmanagement, kann man das ja nicht nennen im Krankenhaus, aber die Vorbereitung für den, zum Beispiel für eine geplante OP oder ähnliches auch schon abdeckt. Was kann ich denn so erwarten, wenn ich jetzt irgendwie eine Knie-OP habe zum Beispiel und das Krankenhaus, in das ich gehe, benutzt Avelios? Kriege ich dann eine E-Mail oder muss ich mir eine App runterladen oder?
Es geht beides. Erstmal kannst du deutlich komfortabler einen Termin vereinbaren. Und wenn du einen Termin vereinbart hast, dann kriegst du terminbezogen Aufgaben, die du erfüllen kannst oder
und
nicht.
Und Erinnerungen wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Erinnerungen. Aber du kannst auch schon mal Infos, Fragen beantworten, Fragebögen oder Dokumente hochladen. Wenn du einen Medikationsplan hast, den einscannen. Einfach Dinge, die vorher sinnvoll erledigt werden können, damit du, wenn du dann ins Krankenhaus kommst, nicht mehr die ganzen leidigen Themen hast, dass du erstmal 17 Fragebögen ausfüllen musst.
Und da vor allen Dingen ewig auf so schrecklich unbequemen Stühlen rumsitzt und erstmal und das erste Mittagessen verpasst und so weiter.
Genau, und das Klinikpersonal natürlich auch damit extrem stark gebunden wird.
Okay, ist da auch schon so eine Ansprache so von der Pflegeleitung oder vom Chefarzt mit drin? Also gibt es auch richtig so Content-Angebote?
Ja, auch viele Klinikinformationen, dass man auch das Ganze, den ganzen Austausch ein bisschen persönlicher gestaltet und nicht erst am Tag des Aufenthaltes die Klinik kennenlernt.
Es gibt ja auch Solo-Patientenportal-Anbieter, nenne ich sie mal. Ihr habt euch jetzt ja die ganze Wertschöpfungskette vorgenommen. Ich weiß nicht, ob das die anderen auch machen, also eure Konkurrenz Daedalus und CGM und so weiter. Ist das eigentlich jetzt dann auch schade für die, die eigentlich nur ein Patientenportal auf dem Markt anbieten oder wie entwickelt sich das?
Ja, ich sehe es ein bisschen differenziert. Wir finden die Patientenportalanbieter, die wirklich nur ein Portal anbieten und moderne Unternehmen sind, finden wir per se erstmal gut, weil sie in der Masse schon oft moderne Software entwickeln, womit die Anbieter nur extrem kämpfen, ist, dass sie Schnittstellen zu den bestehenden Kernsystemen bräuchten, die dann wieder nicht funktionieren. Und dann habe ich ein modernes Portal, aus dem ich aber nicht die Daten strukturiert übermittelt kriege in mein KISS-System. Und dann bricht eben die Kette.
Ja,
und deshalb
aber
haben
bei
wir
euch
ganz
geht
bewusst
das ja
gesagt,
auch nicht, weil ja, ihr habt ja ein eigenes.
Doch, aber genau, wenn ein Klinikum unser Portal und unser KISS nutzt, dann geht eben die Kette. Und das ist deshalb haben wir uns auch strategisch dazu entschieden, beides anzubieten, weil dann die Vorteile einfach deutlich
höher
sind.
Aber man kann auch sagen, man nimmt das Portal nicht, weil man hat vielleicht schon einen Anbieter und ihr connectet das dann.
Absolut, das haben wir auch bei bestehenden Kunden, das Szenario.
Wir haben ja auch schon über KI gesprochen. Ist ja auch einer der absoluten Megatrends gerade, wie KI auch die Patientenversorgung verbessert. Kannst du mir dazu eine schöne Erfolgsgeschichte erzählen?
Kann ich. Wir sehen an zwei Stellen jetzt schon große Vorteile von KI in unserem System. Das eine, dass wir an der Stelle der Sprachdokumentation nicht nur KI nutzen, um per Sprache zu dokumentieren und am Ende hat man dann irgendeine Sprachzusammenfassung, die keinen wirklichen Mehrwert hat, sondern wir nutzen dort wirklich KI-basierte Sprachdokumentation, um direkt die Daten hinterher auch strukturiert in den richtigen Eingabefeldern schon zu erfassen, was einfach ein großer Vorteil ist an der Stelle. Und das Zweite, was wir auch als sehr großen Mehrwert für das medizinische Personal empfinden, ist, dass wir KI nutzen, um medizinische Zusammenfassungen, also zum Beispiel Epikrisen, also Zusammenfassung einer Behandlung, auch wenn die sehr lange läuft, zum Beispiel erstellen, was bisher sehr großer Aufwand für Ärztinnen und Pflegekräfte ist und einfach total hilft und das dann auch viel verständlicher macht, auch wenn man es wieder mit einer Patientin teilt.
Okay, das heißt, also wenn ich es mir jetzt so richtig überlege, seid ihr ja mit eurer Modulstruktur quasi so ein One-Stop-Shopping für Krankenhäuser.
Ja, das klingt erstmal so, wenn man dann auch
ich überlege gerade, was ich noch fragen könnte, ob ihr das vielleicht auch habt. Also so Nuance und so, das ist ja zum Beispiel eine reine Spracherkennung.
Ja, aber um da zum Beispiel auch ein bisschen zu differenzieren, wir entwickeln kein Sprachmodell selbst. Wir nehmen die bestehenden besten Sprachmodelle und trainieren diese mit unseren Daten. Wir haben auch in unserem KISS-Scope-Integration, was ist ein gutes Beispiel, die Firma Thieme ist zum Beispiel führender Anbieter für Aufklärungsbögen. Wir erstellen selbst keine medizinischen Inhalte, sondern integrieren diese. Also so integrieren wir an vielen Stellen Dinge und dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, weil das Brett ist schon dick genug, was wir gebohrt haben. Es gibt auch eine Reihe von Spezialsystemen in so einem Krankenhaus, die wir nicht anbieten. Was ein gutes Beispiel dafür, ein PDMS auf der Intensivstation oder ein Radiologie-Informationssystem, hast du vorhin selbst angesprochen, bieten wir nicht an. Und da binden wir dann die bestehenden Lösungen an.
Aber ich habe jetzt vor kurzem einen Arzt auch hier im Podcast gehabt und der hat irgendwie gesagt, so off the records dann, als wir schon fertig waren, ach, bei mir sitzen jeden Tag Startups, das ist dann so ärztebezogen, nicht krankenhäuserbezogen, und die haben ganz tolle Technologie. Und wenn ich sie dann frage, ob sie die Daten in meine Systeme einspielen können, dann müssen sie das leider verneinen. Ja, und in dem Moment kann ich es auch nicht benutzen. Das ist ja, glaube ich, irgendwie auch gerade dieses ganz große Thema Interoperabilität. Ihr seid aber so offen in eurem System, dass die anderen Anbieter da auch sich anknüpfen können.
Genau, zum einen haben wir die modulare Microservice-Architektur, um viel flexibler zu sein. Aber der Punkt ist ja ein sehr guter, den du machst, und wir wollen da gar niemandem zu nahe treten. Aber das ist ja genau der Grund, warum wir uns gegen diesen modularen Ansatz entschieden haben. Warum wir gesagt haben, wir entwickeln jetzt nicht nur eine modulare Lösung für einen Bereich oder sogar eine Funktionalität und sind dann in dem gleichen Dilemma, dass wir es nicht an die Kernsysteme angebunden kriegen, sondern haben gesagt, wir müssen dieses, verdammte hätte ich fast gesagt, Kernsystem neu entwickeln, um die modernen Themen auch auf die Straße zu bringen.
Jetzt sind wir natürlich am Kern der ganzen Sache angekommen, was wir vorhin schon angesprochen haben, ganz kurz, das Thema große Wechselproblematik, Angst, nicht genug Leute haben, um ein neues System zu installieren in einem Krankenhausbetrieb, der ja sowieso gerade auf Volllast läuft. Also wir sind ja auch in einer Situation, wo wir in unseren Organisationen im Gesundheitswesen eigentlich irgendwie überhaupt keinen Störfaktor gebrauchen können. Wie ist da eure Anbahnungszeit und wie überzeugt ihr die Leute? Oder läuft das in Parallelsystemen? Also da würde ich ganz gerne einfach noch ein bisschen mehr erfahren, wie vielleicht auch ihr Krankenhäuser ansprecht.
Ja, gerne. Die Anbahnungszeit ist teilweise sehr lang, beziehungsweise die Anbahnungszeit ist sogar relativ kurz, weil viele Personen offen sind für neue Lösungen und oder dank zum Beispiel einem Marktaustritt von SAP und dem ISH-KISS-System de facto eine neue Lösung brauchen. Der Sales-Prozess ist dann aber ein längerer. Das ist einfach ein klassischer B2B-Prozess, der auch mal 6 bis 12 Monate dauern kann.
Ja, ja, I feel it.
Und ja, ich auch. Und die Argumente sind dann aber wiederum relativ klar. Also zum einen auf der Anwenderseite überzeugen wir einfach durch die Software selbst. Da zeigen wir sehr schnell eine Demo und gehen dann auch in die Tiefe, was unser System wirklich kann, und probieren mit den Funktionalitäten zu überzeugen. Auf der IT-Seite mit der Technologie, wir haben ein paar der Herausforderungen angesprochen, da haben wir einfach technisch eine bessere Basis, die dann auch große Teile der IT-Herausforderungen löst. Und auf der Geschäftsführerebene eben mit Themen wie am Ende hilft es auch dem ganzen Krankenhausbetrieb effizienter zu werden und damit auch viele der großen Herausforderungen heute so ein bisschen anzugehen.
Hast du da eine Zahl für mich? Effizienzsteigerung? Weil wir so gerne so mit Prozentzahlen arbeiten.
Ja, wir sehen heute schon 40% plus, wow, bei den Kunden.
Also da würde ich als medizinischer Director auch sagen, geil, das probieren wir mal aus. Aber die IT-Leute sind wahrscheinlich irgendwie einigermaßen überfordert.
Die IT-Abteilungen haben es heute ja auch wirklich nicht leicht im Krankenhaus, wenn man ehrlich ist. Die müssen eine total zerstreute Systemlandschaft betreuen.
Und viel Verantwortung tragen, ne?
Total. Und sind im Zweifel der Boomer, wenn was nicht funktioniert, und haben es gar nicht selbst zu verantworten. Wir fallen da aber auch auf relativ fruchtbaren Boden, weil wir eben viele der Probleme dort auch angehen, in denen, dass wir sagen, das ist eine moderne Architektur, die dir dann viel mehr Möglichkeiten in der Interoperabilität gibt. Das ist ein System, das dir strukturierte Daten gibt, um auch dann die Anforderungen, die die IT bekommt, aus medizinischer Forschung oder anderen Bereichen erfüllen zu können. Und das ist eine moderne Software, die erstmal die höchsten Datenschutzansprüche erfüllt, hochsicher gebaut ist. Und wo man dann auch die immer höheren, zu Recht ja auch, datenschutzrechtlichen Anforderungen und Cybersecurity-Anforderungen erfüllen kann. Von daher sind die Gespräche in der Regel sehr, sehr fruchtbar.
Also seid ihr auch Lösungsanbieter einfach.
Total.
Wir haben ja jetzt ein Oligopol, würde ich schon fast sagen, bei den KISS-Systemen. Also Dedalus und SCGM sind da ja so die, ich glaube, die haben über 80%, also korrigiere mich da gerne.
Ja, ich würde, also 50% ungefähr des Marktes haben die beiden zusammen im Krankenhausmarkt.
Wirklich?
Ja.
Okay. Ach, ich dachte mehr. Gut. Aber es ist trotzdem eine marktbeherrschende Position,
ja,
würde ich mal sagen. Seid ihr euch dieser Herausforderung bewusst und wie geht ihr da auch kommunikativ rein? Also ihr seid ja so eine richtige Challenger-Brand, ne?
Genau.
Nutzt ihr die Fehler der anderen oder wie ist eure Kommunikation?
Ja, ist eine sehr spannende Frage, weil wir uns mit der sehr häufig beschäftigen. So ein bisschen die Krux in dem, wie wir uns darstellen. Wir machen verschiedene Dinge. Zum einen ist uns natürlich wichtig, und das sind wir, auch als verlässlicher Partner dazustehen und nicht als junges, wildes Unternehmen, das nicht weiß, was es tut. Ein konkretes Beispiel dafür ist, dass wir in den Implementierungsprojekten, die ja dann auch nochmal einen großen Charakter haben, gerade wenn man bei Unikliniken oder Klinikketten live geht, dass wir zum Beispiel auch mit Implementierungspartnern zusammenarbeiten, also wirklich auch großen Firmen, die das Projektmanagement mit uns zusammen machen. Genau, das ist das eine. Also einfach zu schauen, wie man kommunikativ auch da gegen deutlich etablierte Player nicht als zu jung, zu wild wirkt. Und dann halten wir uns aber schon eher zurück in der Kritik, weil das Glückliche für uns ist, dass die Systeme ja für sich selbst sprechen. Die Frustration und die Zufriedenheit heute ist ja wirklich sehr überschaubar. Von daher sind wir jetzt auch nicht das Unternehmen, das dann dauernd gegen die anderen nachtritt oder einfach da die Schwächen aufzeigt.
Ihr braucht halt Bekanntheit, ne?
Genau.
Auf jeden Fall irgendwie erstmal überhaupt aufzutauchen im Relevant Set der Software, für die man sich entscheiden könnte.
Ja, total.
In Zukunft.
Da waren Referenzen absolut key für uns. Also das war mit Abstand das Wichtigste.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es natürlich auch ganz viel um Stabilität und Planungszeiträume geht, die jetzt ja nicht irgendwie die nächsten 3 Jahre betreffen. Wünscht man sich natürlich auch einen Partner, der auch noch in 10, vielleicht 15 Jahren auch seine Software weiterentwickelt. Wir haben ja jetzt auch einige Probleme in der Außendarstellung ja auch gesehen, zum Thema Datenschutz und Ähnliches bei den anderen Anbietern. Wie zerstreut ihr da die Bedenken eures Systems?
Sehr faktenbasiert, muss ich sagen. Also es hat 2 Ebenen. Die eine Ebene ist die Zertifizierungsebene. Wir sind sowohl anhand von 2, bald 3 ISO-Normen zertifiziert und haben die BSI C5, also die höchste Cybersecurity-Zertifizierung, die es gibt. Also einfach Qualitätssiegel, die wir uns holen auf gut Deutsch. Und das andere ist, dass wir dann in den Gesprächen einfach auch ganz faktisch aufzeigen, wie wir zum Beispiel Daten verschlüsseln, wie die Architektur gebaut ist, um zu gewährleisten, dass Daten nicht in den falschen Händen landen, wie wir zum Beispiel, selbst wenn wir mit einem Cloud-Anbieter zusammenarbeiten, mit einem zusammenarbeiten, wo wir garantieren können, dass die Daten nicht Europa verlassen. Und das sind dann Dinge, die wir einfach ganz faktisch auch aufzeigen, um da nicht in so ein Wischiwaschi, ist ja eigentlich sicher, zu verfallen. Und das kommt in der Regel sehr, sehr gut an.
Wenn du so dir auch nochmal die anderen Anbieter anschaust und ihr redet ja auch mit vielen Kliniken. Ich glaube, ihr habt irgendwie fast 40 Kliniken inzwischen als Kunden, oder ist das nicht mehr aktuell, was ich da gefunden habe?
Häuser haben wir mittlerweile sogar 70, da wir mit einer großen Kette zusammenarbeiten. Das heißt, wir springen so ein bisschen zwischen Kunden und Häusern, weil wir zum Beispiel mit Sana einen Kunden haben.
Ja, der machen wir mal alleine. Häuser, das können wir sich besser vorstellen.
Ja, dann sind wir knapp über 70.
Was sind deren 2 stärkste Kritikpunkte an den alten Systemen?
Der größte Kritikpunkt aus meiner Sicht ist, dass das medizinische Personal im Schnitt 3 Stunden täglich für administrative Tätigkeiten aufwenden muss, aufgrund der Art, wie diese Systeme gebaut sind, was einfach untragbar ist für Kliniken, vor allem mit dem Fachkräftemangel. Und das zweite Problem ist, dass man keine technologische Basis hat, um einfach die Digitalisierung weiter voranzutreiben, sei das, um Dinge anzubinden oder moderne Themen wie KI anzugehen.
Also mein Wunsch ist ja immer, von Fortschritt auch als Patient und Mensch zu profitieren. Ja.
Das muss ja auch das Ziel sein, richtig. Da muss man sich ja nur mal überlegen, dann auch, wie viel in medizinische Forschung investiert wird. Und in diesen Forschungsprojekten gehen 80-90% dieser horrenden Summen erstmal da rein, Daten zu sammeln.
Ja, Wahnsinn. Ja. Oder auch neu zu sammeln, ne?
Ja, genau.
Also in ganz vielen Bereichen, mit denen ich jetzt Berührung habe, auch wenn es um neue Biomarker und Ähnliches geht, da fängt man erst neu an zu samplen, ja. Weil da irgendwie noch, da sage ich schon immer, ihr könnt mein Blut auch haben. Gut, jetzt sprechen wir über Geld. Das ist bestimmt auch eines deiner Lieblingsthemen, oder?
Jein, eine notwendige Voraussetzung vielleicht.
Verdient ihr denn schon Geld?
Wir machen auf jeden Fall schon Umsatz, aber wir sind nicht profitabel.
Mhm. Ja gut, das ist natürlich in einer Phase, wo Investoren auch da drin sind, meistens nicht der Fall. Aber offensichtlich sind die Investoren ja total überzeugt von eurem Produkt, weil ihr habt jetzt 30 Millionen Kapital eingesammelt. Und ich habe mal geguckt, das ist ja das zweithöchste Funding, was es im Digital Health Markt gab in 2024. Wusstest du das?
Netterweise hat mich jemand darauf hingewiesen. Vorher wusste ich es nicht, gebe ich offen zu.
Also wir merken das natürlich auch, der Markt eHealth ist bei Investoren nicht gerade eine Goldgrube, und deswegen würde ich ganz gern wissen, was haben die Investoren bei euch gesehen, was andere Startups vielleicht nicht haben?
Ich glaube, das total Spannende an uns ist, dass wir uns das dicke Brett ausgesucht haben und dazu entschieden haben, das Kernsystem wirklich nochmal komplett neu zu denken. Und wenn man das eben erfolgreich schafft, und aktuell machen wir feiern wir sehr große Erfolge, dann hat man natürlich auch extrem großes Potenzial. Sowohl kommerziell, das interessiert dann natürlich irgendwann auch Investoren, aber eben auch in dem, was man dann darauf aufbaut und noch an Weiterentwicklungsmöglichkeiten hat. Und das ist, glaube ich, schon was, was uns dahingehend unique macht, dass es im Digital Health Space eben mehr Unternehmen gibt, die sich zu Recht aber eher einzelne Themen genommen haben und dann eben, ja, daran gescheitert sind, das weiterzutreiben.
Stimme da total zu. Das ist ja auch das, was wir gerade schon diskutiert haben. Dass es da auch noch Anbieter gibt, die nur Teile der Wertschöpfungskette bedienen. Und wenn man eins für alles haben kann, ist ja auch nicht so schlecht.
Genau. Ein total wichtiger Teil unserer Produktstrategie ist aber ein Clinical App Store. Also wir wollen wirklich super viele App-Applikationen einbinden. Zum Beispiel auch Mobile Apps oder Nachsorgelösungen. Nicht, dass das am Ende hier so rüberkommt, als würden wir alles bauen. Nur wo wir uns halt dazu entschieden haben, alles zu bauen, ist der KISSCOPE. Also dieses Kernsystem. Aber daneben gibt es so viel in der Digitalisierung und das wollen wir explizit auch anbinden und sogar auch einfach anbindbar machen für die Klinik. Wirklich in so einer App-Store-Logik.
So wie man das ja eigentlich auch kennt, ne? Auf seinem eigenen Smartphone und genau. In anderen Plattformökonomien ist das ja genau der Ansatz. Und ich glaube, das ist dann ja auch unmittelbar noch viel cooler spürbar. Also wenn ich dann vielleicht auch als Nachsorgepatient mit einem mobilen EKG nach Hause gehe und dann tatsächlich das auch angebunden werden kann und dann eben auch die Reha oder die Nachsorge noch viel besser funktioniert. Nee, finde ich total spannend. Ich habe noch ein bisschen das Thema Zukunftsfähigkeit mitgebracht. Also wir sprechen ja jetzt gerade vom Hier und Jetzt und wir haben bei The Medical Network eine eigene Matrix, die sich mit der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens beschäftigt. Und das mache ich immer standardmäßig, wenn ich mir mal ein Unternehmen angucke und auch in unserer Betreuung dann während der Zeit, um zu gucken, wie sich dieser Index verbessert, idealerweise. Und das basiert auf sehr, sehr, sehr vielen Quellen, die sich mit den Megatrends im E-Health-Bereich beschäftigen und Veränderungen und Herausforderungen im Gesundheitswesen, insbesondere in Deutschland. Und daraus gibt es 5 große Megatrends, die wir extrahiert haben. Und wir machen jetzt noch mal so ein kleines Quiz, weil ich glaube, das hat dir total Spaß gemacht. Und zwar, ich sage jetzt immer den Megatrend und du sagst, was du denkst, wie stark Avelios diesen Trend offensichtlich in der Außenwirkung, also ist nur das, was man sieht, ne? Also euer Unternehmenszweck, euer Produkt, eure Art und Weise darüber zu sprechen, wie stark dieser Trend auch von euch bedient wird und in dem Fall ja dann auch sichtbar wird, dass ihr wirklich diese Problemlöser seid.
In Prozent oder?
In Prozent.
Okay.
Data-driven und AI-powered Healthcare.
90%.
95.
Sehr gut.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt echt richtig gut abgeschnitten, verhältnismäßig. Aber wir machen erstmal weiter. Retail und Remote Healthcare.
40%.
Also ihr habt durch das Patientenportal,
fair,
habt ihr tatsächlich auch durch die, stimmt, Kommunikation darüber sehr viele Punkte bekommen.
Ja, das ist auch fair. Da habe ich uns schlechter gemacht, als wir sind.
Ja, auch 90.
Oh wow, stark.
Patient Empowerment and Consumerization of Health.
60%.
Also unser System sagt, dass ihr die aktive Beteiligung der Patienten an ihrer Gesundheitsversorgung durch digitale Tools und das Patientenportal und die transparente Kommunikation und Interaktion, dass das wirklich auch irgendwie ein ganz starker Punkt ist, der diesen Trend bedient.
Ich bin offensichtlich zu selbstkritisch.
85.
Sehr gut, das freut mich. Ich sehe einfach, glaube ich, dass noch so viel mehr möglich ist. Vielleicht denke ich auch die Extreme zu extrem.
Aha, ja, also ihr seid wirklich immer im oberen Bereich. Gebt dir mal so einen kleinen Tipp,
okay,
für die nächsten 2 Trends. Cybersecurity und Trust in Digital Health. Das hast du ja auch schon so ein bisschen erwähnt, dass ihr da sehr großen Wert drauf legt.
85%.
90.
Okay, knapp. Ich werde besser.
Also höchster Datenschutz, Sicherheitsstandards, hochsicheren Rechenzentren in Europa und so weiter und natürlich auch insgesamt Unternehmensauftritt wird hier sehr positiv bewertet. Dann haben wir jetzt den 5. Trend, Value-Based and Sustainable Healthcare.
80%.
Ja, richtig. Sehr, wow, gut. Du bist richtig gut, immerhin, im System angekommen.
Wir müssen weitermachen.
Da geht es natürlich um ressourcenschonende Systeme, ne? Und natürlich wertorientierte, nachhaltige Gesundheitsversorgung. Und insgesamt habt ihr nämlich 90 von 100 Punkten bekommen.
mit unserem Zukunftsfähigkeitsindex. Und das fand ich total spannend. Ist auch einer der Gründe, warum du jetzt hier bist in diesem Podcast.
Cool, danke dafür. Was gelernt.
Also weiter so. Ich könnte auch noch ein paar Sachen sagen, wo ihr noch die letzten 10% rausholen könnt.
Aber, ja, gerne.
Das ist mein kleiner Cliffhanger für dich.
Okay, I like.
Im Handelsblatt-Interview habe ich ja auch gelesen, dass ihr noch neue Member sucht für euer Team, damit ihr noch mehr Kunden bedienen könnt. Jetzt will ich natürlich mal wissen, wo eure Zielplanung so für dieses Jahr ist. Marktanteil, Mitarbeiter, Kliniken.
Marktanteil in Häusern gemessen, würde ich sagen, weil das ist ja dann auch 1:1 korreliert,
die beiden. Also ihr habt jetzt 70?
Genau.
Und wie viele zusätzliche kommen noch dazu?
Da würden wir uns mal vornehmen, uns zu verdoppeln dieses Jahr. Und dann wären wir bei einem Marktanteil von ungefähr so 7-8%.
Cool. Und Mitarbeiter?
Sind wir aktuell circa 100 Köpfe. Das Ziel ist, um mindestens um 50 zu wachsen. Ich glaube, die absolut obere Grenze ist, uns auch dort zu verdoppeln.
Ja, also ich glaube, das ist auch der gefährlichste Move.
Genau, wir wollen auch die richtigen Mitarbeiter für uns gewinnen und auf gar keinen Fall in ein Hiring und Firing verfallen.
Naja, und das ist natürlich auch entscheidend, ne, dass die Qualität sich so weiter durchsetzt. Das ist ja auch eines eurer wichtigen Assets, auch in dem Markt extrem wichtig. Ihr generiert bis zu 2000 strukturierte Datenpunkte pro Patientenbehandlung, habe ich jetzt noch gelesen. Da kommen wir nochmal auf das Thema KI-Einsatz zurück, wo ihr ja auch gute Punktzahl bekommen habt. Diese Daten wollt ihr gezielt nutzen. Kannst du uns nochmal so eine Idee von so einem Anwendungsszenario geben?
Genau, ich würde erstmal ein ganz simples Anwendungsszenario picken, weil das so erschreckend ist, dass das schon ein Riesenmehrwert ist heute. Und das ist einfach, ich erfasse einmal einen Datenpunkt, zum Beispiel in der Anamnese mit dir, erfasse ich, dass dein Fieberwert 38 ist. Und jetzt wirst du klinisch aufgenommen und dieser Fieberwert ist noch 20 Mal in dem Verlauf relevant. Und dann wird er nur einmal erfasst und wird überall in dem System konsistent im gleichen Format angezeigt, egal wo wir ihn am Ende im Frontend einsetzen. Und das gilt für alle Datenpunkte, die wir strukturiert erfassen. Und das führt einfach dazu, dass die Doppeldokumentationen quasi auf Null sinken. Und die sind heute ja nicht doppelt, sondern zigfach vorhanden im Krankenhaus. Und dann die more fancy Anwendungsfälle sind Dinge, die wir vorhin besprochen haben. Eine Workflow-Engine und wirklich KI-basierte.
Also wir können ja mal weiterspinnen. Also ich habe 38 und ich habe dann abends 39,2. Dann wird ja jetzt wahrscheinlich die KI sagen, da ist irgendwie was im Busch.
Genau, dann kann man zum Beispiel Workflows daran hängen, wie wir vorhin auch gesagt haben, und Dinge triggern, die daraus entstehen sollten, dass du 39,2 Fieber hast. Und ja, in der Ausbaustufe gibt es dann auch eine KI, die am Ende noch da Dinge zusammenführt und sogar hilft, medizinische Entscheidungsunterstützung wirklich gibt in der Diagnostik oder in den Behandlungsempfehlungen. Das ist allerdings ein Medizinprodukt und das hat einen Horizont von sicher noch 1-2 Jahren, bis es in der Software wirklich implementiert ist.
Da schließt sich auch ganz wunderbar der Kreis dieses Gesprächs, wie denn mit eurem KISS ein Krankenhaus der Zukunft aussieht.
Ein Krankenhaus der Zukunft sieht aus, dass ein Patient informiert und vorbereitet in die Klinik kommt, dort ausschließlich behandelt wird und keine administrativen Tätigkeiten links und rechts davon tut. Und das Gleiche gilt vor allem für das medizinische Personal. Das heißt, das medizinische Personal, das in den Krankenhäusern arbeitet, beschäftigt sich auch ausschließlich damit, PatientInnen zu behandeln und hat dabei eine Software, die ihnen hilft, Entscheidungen besser zu treffen und die ihnen hilft, Dinge automatisiert und beschleunigt zu machen, die das medizinische Personal nicht selbst machen sollte. Und dadurch steigt einfach exorbitant die Qualität der Versorgung. Und nebenbei natürlich auch die Zufriedenheit, was manchmal so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Und dann kann man weitergehen und da noch viele Automatisierungen und dystopische Dinge sich weiter ausmalen. Aber ich glaube, diese Basics, wenn wir über ein Krankenhaus der Zukunft reden, sind so zukunftsgerichtet in der Medizin, weil sie so weit weg sind, dass wir da erstmal hinwollen. Weil dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen in dem System.
Ja, ganz herzlichen Dank, Christian. Ich fand es total spannend, mit dem New Kid on the Block oder mit einem der New Kids on the Block ein Interview führen zu können. Und ich habe hier aus diesem Gespräch auf jeden Fall mitgenommen mit eurem KISS 40% Effizienzsteigerung. Habt ihr schon erreicht? Das ist natürlich irgendwie auch ein Grund, sich das mal anzugucken. Und für dich ist auch total wichtig, neben der Effizienzsteigerung, euer Benefit ist auch Interoperabilität und Datennutzung zu ermöglichen. Und das passiert, wenn man ein KISS auf der grünen Wiese baut. Danke für den Clinical App Store. Ganz herzlichen Dank, Christian Albrecht.
Danke, Andrea. Hat Spaß gemacht.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.